Ja, hallo, mein Name ist Markus. Ich beschäftige mich. Okay, ich warte nochmal mit. Ja, ich beschäftige mich von Berufswegen relativ viel mit Datenschutz, weil ich zum einen als Journalist an Themen arbeite, die relativ gefährlich sind oder sein können, und da mit Kollegen zusammenarbeite, wie ich auch Informanten haben, wo es darum geht, dass die Kommunikation und das, was sie uns an Daten schicken oder an Informationen geben, nicht aufgedeckt wird, sei es jetzt von Behörden, die auch daran interessiert sind, woher gewisse Leute ihre Informationen bekommen, sei es jetzt durch irgendwelche politischen Gegner. Das Zweite ist, ich bilde auch Journalisten aus im Bereich Selbstdatenschutz, Datenschutz und Verschlüsselung. Und das Dritte ist, ich setze auch IT-Projekte um und arbeite für NGOs und hauptsächlich Medien- und Presseleute in diesem Bereich. Und was mir da hauptsächlich aufgefallen ist, dass relativ viele Leute da gar keinen Bezug zu haben, andere relativ viel. Und das war auch die Frage, wie viele Leute von euch schon Testdaten verschlüsselt haben und so weiter und so fort, um abschätzen zu können, rede ich jetzt hier mit lauter Hackern, die das sowieso drauf haben. Dann müsste ich dann irgendwie die Diskussion in die Richtung gehen lassen, wie können wir anderen das besser mitteilen, sodass es verständlicher wird. Und da hätte ich ein paar Anregungen. Also wenn jetzt Leute hier sind, die von allem schon Bescheid wissen, dann bitte ich die zum einen, können Sie ja mal ein bisschen gucken, ab welchen Punkten andere Leute was verstehen, wenn man das irgendwie mit Analogien beschreibt und nicht immer mit den Fachbegriffen, den technischen. Und dann bitte ich aber wiederum die anderen Leute, die jetzt irgendwie davon keine Ahnung haben, die sind ja eigentlich auch die Zielgruppe, wenn irgendwas nicht verständlich ist, bitte schreibt kurz Stopp und sagt mir Bescheid, das habe ich jetzt nicht verstanden, dann merke ich, ich bin jetzt irgendwie mit dem Level zu hoch oder ich rede jetzt gerade für die Techniker. Wenn es irgendwie politische Einwände gibt, das können wir nachher in der Diskussion machen, aber wenn jemand was nicht versteht, dann bitte ich um kurze Pause und um Nachfrage. Also ich kläre folgende Themen. Zum einen will ich kurz erzählen, weshalb Datenschutz und Verschlüsselung überhaupt grundsätzlich nötig sind. Dann zeige ich euch, wie transparent und zugänglich Daten und Kommunikation heutzutage sind. Dann reden wir über das Thema kommerzielle Datensammler, hier als Datenkraken beschrieben. Ich sage ein paar Worte zu Daten bei Behörden. Dann zu Datenmissbrauch, weshalb halt so eine Fülle an Daten, die ungeschützt rumliegen, wann gefährlich sind. Und dann noch zur Technik einige Worte, warum Datenkraken nicht in der ganzen Flut dieser Daten, sind ja massenhaft Millionen, Milliarden Datensätze, warum das heutzutage technisch kein Problem ist, die auch vernünftig auswerten zu können, und Argumente, wie das ist viel zu viel, damit überhaupt jemand damit was anfangen kann, leider überholt sind. Dann gebe ich noch ein paar Tipps zu praktischem Selbstdatenschutz, was kann ich selber tun, um mich gegen diese davor beschriebenen Gefahren zu schützen. Und erzählen noch ein paar Sachen zu Fallen und Tücken, die es gibt, wenn man sich schützt, dass man sich dann nicht immer zu sicher ist oder dass es halt auch Probleme geben kann. So, also grundsätzlich, wenn ich von Daten rede oder Datenschutz, dann heißt das nicht, dass es irgendwie hauptsächlich darum geht, es sind Einsen und Nullen und Bits und Bytes und überhaupt. Wir nutzen ja die Informatik dazu, tatsächliches Wissen zu verarbeiten oder tatsächliche Informationen zu speichern. Und wenn man Daten dann nicht mehr als Nullen und Einsen und Rechnungen sieht und mathematische Formeln, sondern zum Beispiel, dass eine 0 oder eine 1 an einer bestimmten Stelle beim Arzt dafür stehen kann, ob jemand HIV-positiv getestet wurde oder nicht, dann kriegt das Ganze eine ganz andere Relevanz. Und damit sind Daten auch wichtige Informationen, die auch Wissen darstellen und auch Macht verleihen, zum Beispiel jemand diskriminieren zu können, wenn er zum Beispiel HIV-positiv ist und so weiter. Das heißt, Daten sind wertvoll, sind mittlerweile wertvolle Ware. Ich komme später nochmal zu Datenhändlern, was da so passiert. Daten können sensibel bis gefährlich sein, weil sie missbraucht werden können. Ich komme halt aus dem Journalismus und da hat man halt auch Kontakte, die nicht auffliegen sollen. wenn jetzt mich ein Informant übers Telefon anruft und in seiner Behörde oder seinem Betrieb meine Telefonnummer auftaucht in seiner Rufliste vom Telefon oder in der Telefonanlage, dann fliegt er auf, dann weiß der Betrieb, der hat mir die Info zugesteckt. Das heißt, es kann für den unangenehm werden. Für manche Informanten kann es auch richtig gefährlich werden. Daten können auch gefährlich werden, wenn es darum geht, dass wir einen Pass bei uns haben, der einen Funkchip drin hat, wie der neue, der die Staatsangehörigkeit mit. Bewegt man sich in Ländern, wo Entführungsopfer je nach Staatsangehörigkeit so oder so viel wert sind, dann kann man das auch scannen lassen. Wenn jetzt irgendwie jemand aus den USA vorbeigeht, geht eine Bombe hoch. Wenn jemand aus Deutschland vorbeigeht, entführen wir den, weil es sich lohnt und so weiter. Das heißt, für bestimmte Personengruppen kann es sehr gefährlich werden, dass man mit seinen Informationen um sich funkt, bis jetzt beim Reisepass dann möglich sein wird. Es gab sogar schon echte Tests, wo jemand einen Versuch aufgebaut hat, hat einen bestimmten Pass mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit so vorbeilaufen lassen über ein Seil und dann ist halt ein Sprengsatz hochgegangen. Während und bei anderen halt nicht. Ne? Also sowas kann man machen, wenn man Daten an falschen Ort zur falschen Zeit auswerten kann. Dann kann es auch noch richtig gefährlich werden, wenn diese Daten benutzt werden, um Leute auszuschließen. Da komme ich später nochmal dazu, aber als Beispiel sei nur eine Krankenversicherung genannt, wenn irgendwo gespeichert ist, ich habe die oder die Vorbelastung, die oder die Krankheiten gehabt, dann kann das dazu führen, dass die mich irgendwann nicht mehr aufnehmen, wenn alles privatisiert ist. Und dann, pseudonyme Informanten enttragen hatte ich schon. Und wenn Daten massenhaft und offen vorliegen, kann man damit natürlich auch Angriffe besser planen. Daten können aber auch einfach, ganz einfach, wie bei den meisten privat und intim sein, ob es jetzt Daten über Freundeskreise sind, über Vorlieben, Sexualpraktiken, wie auch immer. Das heißt, insgesamt sind Daten schützenswert und dann wären wir beim Thema. Das Problem dran ist nur, dass die Praxis eigentlich ganz anders aussieht. Es gab in den letzten Jahren und Jahrzehnten rasante Entwicklungen der Informationstechnik. Die ist immer leistungsfähiger und immer günstiger geworden. Und das hat dazu geführt, dass eine zunehmende Datenerhebung an fast allen Stellen, Speicherung und Auswertung nicht mehr verhältnismäßigen Aufwand darstellt, sondern so günstig nebenbei erfolgen kann. Das heißt, es ist kein Argument mehr, dass es zu aufwendig ist, um wirklich alles zu erfassen und zu speichern. Allerdings hat diese technische Entwicklung, da hat die politische und die Entwicklung des Bewusstseins, was damit möglich ist, was die Probleme davon sind, dann nicht mitgehalten. Und wenn man sich das Verständnis und Bewusstsein sowohl bei den Anwenderinnen heutiger Informationstechnik oder auch bei vielen Anbieterinnen, die Webdienste anbieten, irgendwelche Dienstleistungen, da ist das Bewusstsein relativ niedrig, was da passieren kann, wenn in falsche Daten, in falsche Hände geraten. Manche machen das aber auch wirklich bewusst. Google zum Beispiel, denen würde ich nicht Naivität unterstellen, wenn sie Leute ausspionieren. Die wissen, was sie machen, sie wollen diese Daten mit Absicht. Wozu sie die brauchen, kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall führen diese Entwicklungen zu massiven Eingriffen in die Privatsphäre und mangelhaften Datenschutz. Und die Rechtslage, also solche politischen Grundwerte wie die informationelle Selbstbestimmung und die Sachen im Volkszählungsurteil aufgeführt sind. Und um die Rechtslage allgemein, um Datenschutzgesetze, kümmert sich in der Praxis so gut wie niemand. Also das kann ich sagen, in der Wirtschaft, wenn man da mal Kontrollen machen würde, ob das alles rechtens ist, was da passiert, kann ich euch sagen, bei den meisten ist es nicht. Und es gibt selbst Datenschutzbeauftragte in Firmen, die sagen, dass das für die ein Nachteil ist. Sie kümmern sich um die Gesetze, kümmern sich um Datenschutz. Dadurch ist ja ihre Dienstleistung teurer. Und es ist für die ein wirtschaftlicher Nachteil, weil sie sich darum kümmern. Das heißt, wie gesagt, in der Praxis fehlt auch die Kontrolle. Es sind ja wenig Fachleute zu dem Thema da, wenig Ressourcen. Und auf den Willen der Gegenseite, sich transparent zu machen, da kann man kann man davon ausgehen, dass der nicht da ist. Also ihr könnt ja mal bei Google anfragen, was sie über euch gespeichert haben. Ihr werdet niemals irgendeine Antwort bekommen. Also gläserne Bürger sind heutzutage oft längst Realität. Das zeige ich nachher, wie viele Daten tatsächlich hier oben sind, wie transparent die sind, während die Datenkraken, die allein wirtschaftliche Interessen verfolgen, relativ intransparent sind und nicht alle wissen, was dort passiert und man dort auch keine Einblicke in die Verarbeitung kriegt und in die Kriterien. Die ganzen Datenberge wiederum, die wecken Begehrlichkeiten bei staatlichen Stellen. Wenn die Polizei irgendwann mal tatsächlich auf dem Stand ist und ihre Fachleute hat und weiß, okay, bei irgendeinem Datenhalter, da liegen Daten, die uns interessieren, dann werden sie früher oder später, auch wenn sie jetzt noch überfordert sind, darauf dann zugreifen, also, und werden diese dann auch für ihre Zwecke nutzen. Das gleiche gilt für Geheimdienste. Führe ich nachher auch noch mal kurz auf. Das Hauptproblem ist dann, dass der Missbrauch der Daten aufgrund der Menge und dadurch, dass sie so gut zugänglich sind und Analyselösungen so leicht wie noch nie geworden sind, ist der Missbrauch da Tür und Tor geöffnet. Man sollte nicht naiv an irgendwelche Versprechungen von Pressesprechern, die sind darauf geschult, immer schöne Geschichten zu verkaufen, glauben, die da erzählen, don't be evil, oder Leute, die denken, bei Behörden und Polizei sind alles nur Heilige, die dem Allgemeinwohl dienen und fürs Gute kämpfen. Ja. Da zeige ich nachher, dass das leider nicht überall der Fall ist. Und im Prinzip Selbstdatenschutz, also sich selber um seine Interessen und seine Daten kümmern, sowie politisches Engagement nötig ist. Ich zeige mal ganz kurz, wie transparent mittlerweile die ganze Kommunikation geworden ist durch die Technik. Ich kann leider nicht jetzt alles ausführen, was ich hier habe. Ich werde mich auf kleine Sachen beschränken. Aber grundsätzlich gilt alles, was ich, ohne dass ich mir Gedanken gemacht habe und Schutzlösungen installiert habe. Alles, was ich mit dem Internet mache, geht fast alles unverschlüsselt über die Leitung und kann wirklich von allen mitgelesen werden, wird von sehr vielen Stellen gespeichert. Und jemand, der an der Leitung lauscht oder beim Anbieter, der kann das wirklich im Klartext mitlesen. Mir fehlt jetzt die Zeit, euch das kurz zu demonstrieren, sonst würde ich mal kurz meine eigene Leitung abhören. Und dann seht ihr, dass das keine Neißerei ist, diese ganzen Kommunikationssachen und Abrufe, sondern da unterhalten sich zwei Computer. Und da sagt der eine, hallo, ich bin Mail-Server XY. Dann sagt der andere, ja, hallo, ich habe eine Mail für den und den. Dann sagt der Mail-Server, schick sie mir mal. Und das kann man wirklich schön im Klartext mitlesen. Und bei anderen Diensten ist das auch nicht anders. Das heißt, das kann man dann auch wieder mitschneiden und filtern, wie man es gerne hätte. Die Demo kann ich leider gerade nicht machen. Das gleiche gilt fürs Handynetz und fürs Telefonnetz. Wenn man sich da einfach dran klemmt, dann kann man da mithören, mitlesen. Und eins der Probleme ist, dass Technikerinnen und Administratorinnen, die haben immer Zugriff auf eigentlich fast alle Daten. Das heißt, beim Beispiel E-Mail, das ist wie gesagt keine Zauberei. E-Mail funktioniert im Prinzip so, ihr habt irgendwie euren Text, ja, und speichert den auf dem Rechner vom E-Mail-Provider. Das wäre vielleicht der Rechner, da gebe ich den Text hin und sage, schickt die E-Mail irgendwie an den und den, der schickt es an den Provider von dem anderen und dort wird sie abgelegt, einfach auf dem Rechner vom Administrator dort. Und wartet drauf, bis der sie dort liest. Aber die liegt ganz konkret als Datei auf dem Rechner, das ist kein anderes Prinzip. Das heißt, der Administrator, der dort vor Ort ist und alle, die an der Leitung zwischendrin hängen, die können mitlesen, was da wem geschrieben wurde und können das vollautomatisiert auch irgendwo weiterleiten, abhören, wie auch immer. Das heißt, im Prinzip muss man sagen, alles, was ungeschützt passiert, könnt ihr euch vorstellen wie Postkarten. Gerade für die E-Mail ist das eine gute Analogie. Ja, da kann jeder Nachbar, wenn er die irgendwo am Briefkasten stecken sieht, kann lesen, wer hat wem was geschrieben. Jeder kann sich da Kopien ziehen und auch der Postbote, also der Administrator, kann sich diese Postkarte durchlesen. Man merkt davon gar nichts, wenn er die dann in den eigenen Briefkasten schickt. Aber was für Leute gilt, die sich auskennen und Administratoren, Techniker sind, gilt halt auch für andere Leute, die dann noch weniger zu suchen haben, sei es jetzt irgendwelche Spanner, die vielleicht einfach gerne private Korrespondenz anderer Leute lesen, sei es Schnüfflerin, sei es jetzt Ermittlerin, Kriminelle, manchmal gibt es auch kriminelle Ermittlerinnen, die wir nachher feststellen werden, oder allgemein Leute, die sich auskennen. Telefonieren ist eigentlich so transparent wie noch nie, weil seit kurzem das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gilt. Das heißt, da wird wirklich von allen Leuten, die irgendjemand anrufen, gespeichert, wann sie jemanden anrufen, wie lange sie telefonieren. Und bei Handys gilt dann auch noch, dass da der Ort bekannt ist, weil man sich auch bewegen kann, wo man und der Kommunikationspartner ist. Das heißt, es wird von allen protokolliert, grundsätzlich und Monate vorgehalten. Was man damit machen kann, zeige ich nachher auf einer Grafik. Problem beim Handy ist auch noch, dass, wie gesagt, ein Handy lässt sich orten. Wenn jemand Schindluder treiben will mit euch oder es gibt so einen eifersüchtigen Ehemann oder irgendein Ermittler will wissen, wo ihr euch bewegt, kann er euer Handy orten lassen. Aus der Ferne gibt es da schöne Internetdienste, da kann man sich auf der Google Maps anzeigen lassen, wo gerade der oder die Betreffende ist. Und das bringen sogar Laien hin, die brauchen nur eine SMS bei euch. Irgendwie eine Bestätigungs-SMS zu fälschen. Dann noch ein paar Sachen zur Transparenz im Internet. Also im Prinzip jeder, der Internetdienste benutzt und irgendwas abruft, der macht das mit einer IP-Adresse. Das ist so ähnlich, kann man sich vorstellen, wie eine Telefonnummer. Die ist der Provider, der euch den Internetanschluss gibt, der weiß, wem er wann welche Nummer zugeteilt hat, und wenn ihr irgendwas abruft, was heikel ist, wo Behörden dann ermitteln wollen, dann fragen die den Provider, da wurde die Seite abgerufen mit dieser IP-Adresse, sagt uns mal, wem die gehört, und dann wissen sie auch, welche Person das konkret war, wenn sie da ermitteln. Ein ganz anderes Problem ist, wenn ihr bei Firmen oder Institutionen arbeitet, da gibt es teilweise sogar statische IP-Adressen, die wechseln dann nicht. Die vergibt der Provider nicht mal dem, mal dem, mal der, sondern die sind immer fest und die sind teilweise auch so benannt. Nehmen wir an, ihr arbeitet in Großbäckerei XY, dann kann sein, dass die Seitenabrufe dann bei allen Seitenbetreibern abgerufen werden unter Großbäckerei XY.de. Und jetzt mit der Aufnahme zeige ich jetzt nicht alles direkt in den Logfiles, aber ich habe hier diverse Logfiles, wo daraus hervorgeht, dass diverse Landeskriminalämter, diverse Parteien, diverse Bundesländer, der Bund, Zeitungen, Zeitschriften, Verlage und Fernsender arbeiten relativ häufig mit statischen IP-Adressen. Das zeigt, dass das Bewusstsein für den Datenschutz so gering ist, dass sich selbst irgendwelche LKA-Ermittlerinnen noch nicht damit beschäftigt haben, dass das nicht klug ist, auf einer Website von irgendwelchen Leuten, zu denen man ermittelt, in den Logfiles zu hinterlassen, dass das LKA XY gerade sich dafür und dafür interessiert hat. Also wenn die Kamera nicht wäre, würde ich euch ein paar Logfiles zeigen, ich habe da einen Haufen davon, weil das grundsätzlich wirklich bei allen sensiblen Bereichen scheint es Normalität zu sein.
Markus, ja? Können wir ja dann nochmal kurz mitmachen am Ende.
Ja, wäre das.
Für 10 Minuten. Wie lang sind die Logfiles?
Es sind nur ein paar Sachen, aber es zeigt halt, wie unbewusst das selbst an Stellen ist, wo man denken würde, die müssten sich da mehr Gedanken dazu machen. Also grundsätzlich kann man sagen, im Internet alle unverschlüsselten Daten, die man irgendwie rüberschaufelt oder holt, sind transparent, können mitgesehen werden, mitgelockt werden. Ganz konkret noch vielleicht, was das Surfen angeht im World Wide Web, weil es einer der häufigst genutzten Dienste ist, kann man sagen, da sollte man besonders aufpassen, wenn man heikle Recherchen macht, weil zum einen Webserver-Logfiles bei Betreiberinnen angelegt werden, das heißt, geht ihr auf eine Website vom LKA, dann brauchen die euch gar nicht überwachen, aber sie betreiben ja den Server und haben in ihrem Logfile drin, dass die IP-Adresse da was abgerufen hat. Was noch gut zu wissen ist, wenn man irgendwo in Betrieben arbeitet, die sogenannte Proxy-Server betreiben, das sind Rechner, die Daten teilweise zwischenspeichern, damit, wenn sie 5 Leute abrufen, nicht 5-mal geholt werden müssen. solche Rechner, die legen auch Logfiles an, welcher Rechner im Betrieb was abruft. Das heißt, er würde jetzt irgendein Informant sich in der Firma erkundigen, wie er mich erreichen kann, und würde meine Website da im Logfile auftauchen, wüssten die ja auch, von welchem Rechner da Kontakt zu mir gesucht würde. Das andere ist noch, wenn ihr auf einen Link klickt, dann gibt es einen sogenannten Refer. Der wird dem Betreiber der Seite, die ihr neu abruft, mitgeteilt. Das heißt, wenn ihr bei Google zum Beispiel nach Begriff XY sucht und kriegt dann die Linkliste und klickt dann auf die Website AB, dann kriegt der Betreiber dieser Website mit, dass ihr von Google kommt und dass ihr bei Google nach XY gesucht habt. Das ist meistens unkritisch, wenn ich jetzt weiß, ein Besucher meiner Website ist gerade gekommen über die Datensporen-Website, hat sich erkundigt, irgendwie was auf meiner Website ist. Wird aber dann kritisch, wenn man sensible Recherchen macht und sich zum Beispiel über bestimmte Politiker informieren will und bestimmte Suchwörter benutzt. Ja. Wenn ich Schäuble Korruption als Suchwörter eingebe, gehe auf seine Website, dann sieht er das, dass ich mich dafür interessiere, muss nicht immer sein. Also die sollten einem klar sein. Da kann ich euch auch LK und Polizeiermittlungen zeigen, die sich erschlossen haben aus Webserver-Logfiles, die ich jetzt halt hier auch nicht veröffentliche, aber nachher kann man ja mal ein bisschen gucken. Das heißt, man konnte sehen, wann ermittelt wurde, zu welchen Themengebieten. Das ist höchst interessant. Dann eine andere Sache sind noch personalisierte Links. Manchmal kriegt man Links zugeschickt oder im Newsletter gibt es Grafiken, die werden nachgeladen und die werden aber für jeden Einzelnen erzeugt. Wenn ihr euch beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg anmeldet beim Newsletter, dann haben die in ihrem Kopf eine schöne Grafik bei jedem Newsletter und die Grafik wird aber nicht mitgesendet, sondern jedes Mal, wenn ihr den Newsletter anguckt, wird die geladen vom VS-Server und der weiß dann, okay, wer hat den erhalten, diesen Newsletter, welche IP-Adresse, und zum zweiten Band wird er gelesen, wie oft. Das gilt aber auch grundsätzlich für viele kommerzielle E-Mails. Dann, was jetzt wirklich auch nicht nur sensible Bereiche, sondern alle betrifft, das sind sogenannte Cookies. Das sind im Prinzip eindeutige Nummern, die euch vergeben werden, wenn ihr eine Internetseite abruft. Das heißt, ihr geht einmal auf eine Internetseite A, dann schickt die euch einen Cookie mit einer eindeutigen Nummer nur für euch. Und sobald ihr wieder von Seite A irgendwas abruft oder sobald ihr ein paar Tage später wieder auf diese Seite geht, wird diese Nummer dann an den Webserver, also an den Anbieter übertragen. Und damit wird der informiert, der jetzt gerade hier ist, der war schon vor 3 Tagen dort, und wenn man das Spiel weitertreibt über lange Zeit hinaus, dann weiß der über Jahre hinweg, wann ihr da gewesen seid. Und das ganz Gemeine dran ist, das wäre ja an sich jetzt nicht ganz so schlimm, wenn das irgendwie jetzt Anbieter A wüsste über die Besuche auf Anbieter A's Seite. Ja? Das ist, wenn ich weiß, ihr besucht mich heute und in 4 Wochen oder 6, dann weiß ich nur, wie oft ihr was von mir wolltet. Das ist noch eine relativ überschaubare Sache. Allerdings gibt es Probleme damit, dass es riesige Anbieter gibt wie Google, die Marktführer auf dem Werbemarkt sind. Und Google-Werbung kennt ja fast jeder. Ne? Also ich weiß nicht, wer das abgeschaltet hat mit irgendwelchen Filtern, aber im Prinzip ist auf sehr, sehr vielen Seiten Google-Werbung drauf. Auf sehr, sehr vielen Seiten sind Karten von Google drauf. Auf sehr, sehr vielen Seiten sind Videos von YouTube. Das ist auch Google drauf. Und auf sehr vielen Seiten ist Werbung von DoubleClick drauf, aber DoubleClick gehört auch Google. Und das Problem dran ist, dass diese Werbung, die wird nicht von der Seite geladen, die ihr besucht, sondern die wird immer von Google geladen und Google dabei informiert, welche Seite ihr gerade besucht habt, weil das ja die Werbung zu dieser Seite ausliefern soll. Und dann könnt ihr irgendwie auf verschiedene Zeitungen gehen, verschiedene Artikel lesen, und dann zu einer anderen Zeitung gehen und weiter Artikel lesen. Die Zeitung weiß immer nur, welche Artikel ihr gelesen habt, aber Google weiß, ihr seid bei der Zeitung gewesen, bei der habt den und diesen Artikel gelesen. Da konzentriert sich relativ viel Datenmaterial und daraus kann man über Jahre hinweg wirklich Profile machen, weil nämlich diese Werbung wird auch mit Cookies ausgeliefert und durch diese eindeutigen Nummern werdet ihr über Jahre hinweg identifiziert. Bei E-Mails, wie gesagt, wie Postkarten plus Protokoll, dann Vorratsdatenspeicherung, aber auch Standardeinstellungen bei E-Mail-Servern wird alles protokolliert, wer was wem sendet. Zunehmend ist auch noch das Problem, dass die Inhalte der E-Mails mitgespeichert werden, weil es sind ja auch interessante Daten, über was ihr euch mit wem austauscht, kann man ja auch Profile daraus errechnen. Gleiches gilt für Chats, Listen, Gruppen, was es alles an Internetdiensten gibt, die die ungeschützt sind. Ich will es anhand eines kurzen Beispiels kurz zeigen, wozu es führen kann, wenn man sozusagen sich nicht schützt. Ich habe jetzt ein Google-Suchprotokoll mal gemacht und das zeigt mit einem Blick, was ich für Seiten angesurft habe. Das ist jetzt eine Session, die habe ich jetzt für den Vortrag gemacht. Das Problem ist, im Prinzip wird die von jedem Besucher gemacht. Ja? Und wenn ihr euch nicht anmeldet, dann wird sie halt für den unbekannten Cookie gemacht. Aber das zeigt halt ganz schön, was Google alles weiß und was mit den Jahren zusammenkommt. Ja? Bin ich als Journalist gerade auf Recherche nach Wolfgang Schäuble und dem Koffer mit dem Schwarzgeld von dem Waffenhändler, was vor einigen Jahren ja ein aktueller Fall war. Dann möchte ich das nicht unbedingt irgendwo gespeichert haben. Vielleicht ist das ja noch zu einem Zeitpunkt der Recherche, wo wenige davon wissen und mir sonst in die Quere kommen. Dann ist klar, auf welche Artikel ich dann geklickt habe. Das heißt, Google hat dann mitgekriegt, ich habe auf Spiegel dann diesen Artikel über Lügen von Wolfgang Schäuble gelesen. Dann war ich auf dem Fokus und habe was über die CDU-Affäre darüber gelesen. Dann habe ich irgendwie ein paar Minuten später nach Verbotenem gesucht, irgendwann nach Verdächtigem. Es gab schon Leute, die die Ermittlungen wegen terroristischen Vereinigung, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bekommen haben, weil sie nach bestimmten Wörtern gesucht haben. Man kann nach irgendwelchen Krankheiten suchen. Mag ja sein, dass man sich irgendwo informieren will. Sei es jetzt irgendwie, wo die nächste AIDS-Beratung ist, wo die nächste Erziehungsberatung ist, wie auch immer. Das heißt, das sind dann auch wieder private Sachen mit dabei. Manchmal kann man ja nach intimen Sachen suchen. Oder, wie gesagt, Erziehungsberatung. Allein, dass ich nach sowas gesucht habe, sagt ja relativ viel aus über das, was gerade passiert. Das ist nicht irgendwas, sondern da geht klar hervor, irgendwie was gerade sein kann, klicke ich dann noch auf irgendwelche Jugendamtsformulare und Google kriegt alles mit. Oder kriegt mein Arbeitgeber durch diese Transparenz mit, dass ich vielleicht nach einem neuen Arbeitgeber suche. Wie gesagt, so Daten können wirklich sensibel sein und das zeigt sich mal in komprimierter Form. Ich bleibe jetzt mal relativ allgemein, wenn ihr jetzt irgendwie mit Leuten Kontakt habt, die Informanten sind und wo es auf keinen Fall herauskommen darf, dass ihr mit denen Kontakt pflegt, weil sie sonst riesen Ärger bekommen oder rausfliegen, wie auch immer, dann müsst ihr euch noch viel tiefer mit vielen Sachen beschäftigen. Das ist ein ganzes Tagesseminar, wenn ich das jetzt machen würde, deswegen überfliege ich das jetzt mal so ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man sagen, Daten fallen nicht nur bei Internetsachen an, sondern auch mittlerweile bei Navigationsgeräten, Autos. Moderne Kopierer sind im Prinzip Computer mit Scanner und Festplatte. Das kann nicht passieren, wenn im Copyshop was Sensibles kopiert, dass das auf der Festplatte dort landet. Wer da Zugriff drauf hat, entzieht sich eurer und meiner Kenntnis. Kann ja im Prinzip sich jeder verschaffen. Wenn die auf eBay irgendwo verkauft wird, dann kann man das ja auch wieder herstellen. Also im Prinzip, immer mehr Sachen sind Computer drin und immer mehr Geräte haben Seriennummern und speichern diese Seriennummern in ihre Produkte. Sei es der Drucker, der bei Farbdrucken die Seriennummern mit reinverarbeitet, unsichtbar, damit man feststellen kann, wer den Fahrschein gefälscht hat oder wer dieses oder jenes Flugblatt gemacht hat. Kann auch sein, dass beim Drucker Logdateien angelegt werden, beim Druckserver und so. Also es sind wirklich relativ viele Stellen, auf die man achten muss. Im Prinzip muss man sagen, egal welche Informationstechnik, sind immer die gleichen Probleme. Ich sag mal, beim PC, sei es jetzt irgendein Programm, mit dem man irgendwie Kommunikation pflegt, speichert auf Ruflisten, sei es das Telefon oder die Telefonanlage, da wird selbst auf dem eigenen Gerät gespeichert, wer wann, wo, wie lange mit wem telefoniert hat. Der Nutzen davon ist, ich kann ja sagen, ich will den von gestern nochmal anrufen, ne? Nochmal eine Wahlwiederholung. Also das ist die andere Seite der Medaille, das bringt halt Komfort. Das gleiche gilt für Histories. Wenn der Computer alles mitspeichert, was ich tue, kann er mir ja anbieten, zu sagen, das, was du oft tust, das mache ich mal ganz oben ins Menü, dann geht es schneller. Oder zuletzt geöffnete Dateien sind manchmal auch hilfreich, wenn ich weiß, ich habe zuletzt diesen Text bearbeitet, brauche ich mich nicht durch die Verzeichnisse wühlen, sondern sage, zuletzt geöffnete Datei öffnen. Der Nachteil dran ist natürlich, der Computer, damit er mir das anbieten kann, speichert halt, wann ich was öffne, was ich wann tue. Manchmal werden auch Caches und Thumbnails angelegt, das sind sozusagen temporäre Dateien, damit der Computer nicht dauernd alles neu umrechnen muss oder neu berechnen, speichert er Zwischenergebnisse. Was aber dazu führen kann, ist, wenn ich die Originaldatei lösche, weil ich die Daten nicht mehr haben möchte, dass die Informationen aber noch auf diesen Temporärdateien irgendwo lagern. Das ist beim Verschlüsseln dann auch das Problem. Wenn man die Datei alleine verschlüsselt, aber nicht das gesamte System, dann kann es einem passieren, dass die Daten halt in Temporärdateien irgendwo rumliegen, obwohl die eigentliche Datei verschlüsselt ist. Wie gesagt, Seriennummern und Zeitstempel in immer mehr Formaten, fast überall. Und grundsätzlich, habe ich gerade angesprochen, gelöschtes bedeutet bei Computern meistens eben nicht gelöscht. Sondern wenn ihr sagt, ich lösche jetzt die Datei, dann sagt der Computer intern für sich, okay, der Platz auf der Platte, wo die Datei sich jetzt befindet, den gebe ich frei, falls irgendwann der Platz gebraucht wird. Aber die Informationen befinden sich immer noch drauf, solange ihr das nicht überschreibt. Das macht halt so gut wie niemand. Dann befinden sich die Informationen, bis der Platz wirklich gebraucht wird, auf der Platte und können wiederhergestellt werden mit einfachsten Mitteln. Das ist auch das allererste, was Ermittler machen, wenn sie Festplatten mitnehmen. Die stellen mal wieder her, was ihr gelöscht habt, weil das ist oft das Interessantere. Dann bei Dokumenten muss man darauf achten, wenn ihr ein Dokument irgendwo hinschickt oder im Internet veröffentlicht, kann sein, dass ihr zwar im Dokument nicht euren Namen genannt habt, aber es kann sein, dass in den sogenannten Metadaten, das sind die Informationen zum Dokument, eure Daten drin sind, wann ihr es bearbeitet habt. Und es kann euch passieren, dass da eine History drin ist. Das ist sogar mal war in irgendeinem Ministerium in Großbritannien passiert. Die haben, um den Irakkrieg anzuleiern, ein Dossier veröffentlicht und haben vergessen, diese Datei von diesen Histories zu säubern. Und dann konnten Leute wiederherstellen, was die vorherige Version dieses Dokuments war. Dann haben sie so nachweisen können, dass das dramatisiert wurde, dass Sachen geschönt wurden und Sachen verschwunden sind, die sie wiederhergestellt haben. Das heißt, man muss furchtbar aufpassen mit komplexen Formaten. Da ist mehr drin, als das, was man wirklich sieht vom Dokument. Das gleiche gilt für CDs, Seriennummern des Brenners wird eingefügt. Wenn ihr ein Foto macht mit einer Digitalkamera, kann sein, eine Seriennummer ist in dem Foto. Wenn ihr das Foto auf Flickr stellt und irgendwo ein anderes, was vielleicht nicht unbedingt klar hervorgehen soll, dass es von euch ist, kann über die Seriennummer eine Zuordnung hergestellt werden, dass es aus derselben Kamera ist. Ich habe jetzt keine Zeit, euch das zu zeigen, aber es ist super einfach, die Seriennummern auszulesen und die ist eindeutig, dann weiß man, von wem das Foto ist. Zur RFID komme ich später, das ist das, was ich mit dem Pass schon angesprochen hatte. Die Funkchips, die werden ja immer mehr verbaut, mittlerweile sogar in Joghurtbecher, weil es so billig ist. Und das wird in Zukunft noch richtig Datenschutzprobleme mit sich bringen, weil dann wirklich fast alles, sei es jetzt eine Hose oder Schuhe, damit versehen wird, weil es von der Logistik her billiger zu managen ist in den Läden und bei der Herstellung. Ist natürlich dann ein Problem, wenn ich mich irgendwo dann bewegen möchte, habe aber die Schuhe an, die ich mit der EC-Karte bezahlt habe. Irgendwann die Schuhe funkt und ich bin die Seriennummer XY und die Datenbank irgendwo ins Eck speichert das, ist der damit vorbeigelaufen. vielleicht die EC-Karte gekauft habe, sind die dann natürlich wieder in der anderen Datenbank gespeichert, wo wer die gekauft hat, mit welcher Karte bezahlt, die Karte gehört mir. Das heißt, das bringt noch einiges. Bei Datenträgern gilt das gleiche wie für die Festplatte. Gelöscht ist es nicht weg, sondern erst wenn es überschrieben wurde. Und um das kurz zusammenzufassen, da zitiere ich einfach einen Polizisten aus Österreich, der in der IT-Forensikabteilung arbeitet. Und er hat gesagt, am Ende eines Arbeitstags können wir Forensiker das Gefundene und das Gesehene nicht einfach mit dem Schließen der Bürotüre hinter uns lassen. Wir haben es mit etwas vom Intimsten zu tun, das es gibt. Bei unserer Arbeit sehen wir direkt in das Leben eines Menschen. Wir lesen seine E-Mails, kennen seinen Bekanntenkreis, wissen, welche seine Hobbys sind, was ihm wichtig und weniger wichtig ist und lernen seine Gedanken und seine Gesinnung kennen. Dank unserem Großraumbüro. Dann kommen wir ganz kurz zu Datenkraken. Das heißt kommerzielle Informationserhebung. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, habe ja schon mal gesagt, durch diese seitübergreifenden Dienste und Cookies weiß Google nicht nur, was man da gesucht hat, sondern was man sonst noch im Internet betrieben hat, wo man sonst noch sich aufgehalten hat. Ein Journalist hat mal das nach dem Vortrag zusammengefasst, Google weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich sage, Google weiß auch in 10 Jahren, was du heute getan hast, wenn man sich nicht schützt. Eingehen will ich aber ganz kurz noch auf Rabattkarten oder EC-Karten. Die sind nicht dazu da, um euch Rabatte zu schenken. Kein kommerzielles Unternehmen lebt davon, irgendwas zu verschenken. Das macht keiner. Wenn euch ein Unternehmen was schenkt, dann will es Gegenleistung dafür. Und bei den Rabattkarten ist es einfach, dass man bei jedem Einkauf angibt, wer man ist. Und die speichern jedes Produkt, was ihr kauft, wenn ihr diese Payback- oder Deutschlandkarte, wie auch immer, verwendet. Selbst wenn ihr mit EC-Karte an der Kasse bezahlt, die EC-Karte ist ja im Prinzip eure Kontonummer und die ist ja eindeutig und bleibt auch über längere Zeit bei den meisten da. Das heißt, man kann feststellen, irgendwie, wer wann was gekauft hat. Und mit der Zeit ergibt sich ein ganzes Profil, was ich nachher kurz zeigen werde. Das heißt, im Prinzip speichern Datenkraken wirklich alles, was sie in die Tentakeln kriegen. Ob es Notizen sind, Interessen, Vorlieben, Abrufe, Bewegungsprofile, Kommunikation, Kommunikationsinhalte. Also wenn ihr alle Fragewörter mal hier zusammenfasst, dann gibt es eigentlich kaum eins, was nicht abgedeckt ist. Das heißt, die Daten sind dann erfasst. Und das Gemeine ist halt, wie gesagt, dass die das nicht nur bei ihren eigenen Diensten machen, was bei der Fülle der Dienste ja schon relativ viel ergibt, sondern dass sie durch dieses Tracking, dieses Nachverfolgen der Besuche auf den anderen Seiten über die Werbung sehr, sehr viel anderes mitkriegen. Und wenn man das jetzt übersetzen würde in die echte Welt, das, was die da technisch machen, ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ich euch hinterherlaufen würde, während ihr durch die Stadt geht. Ihr haltet am Kiosk, ich schreibe auf, hier 15.15 Uhr, der ist an dem Kiosk in der Straße. Ich schreibe auf, der guckt sich die Zeitung an, dieses Cover, nimmt sich diese Zeitung hervor, kauft diese, nimmt dann irgendwie den Artikel und liest um 18.50 den Artikel zu dem Thema, 19.50 den Artikel. Also wenn man das einem sagen würde, dass man das tut, wird ja jeder irgendwie sagen, was ein Vogel oder wird sich wehren, wie auch immer. Dort ist es gängige Praxis, weil es halt schön im Hintergrund läuft. Man merkt niemanden, der einem so hinter die Schulter schaut, der einen verfolgt, sondern das ist unter der Oberfläche mit Cookies und Datenspeicherung. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen, weil das alles so schlimm ist, das ist eine Weltverschwörung der Illuminaten und was auch immer. Da kann ich euch aber beruhigen, das sind einfach wirklich ganz normale, pragmatische Motive. Und das Motiv schlechthin ist halt Gewinnmaximierung, weil ich kann, wenn ich Wissen habe, kann ich damit halt viel machen. Wissen ist Macht und mit Wissen kann ich meine Produkte tatsächlich verbessern. Was auch der einzige Aspekt ist, warum die zugeben, warum die Daten sammeln. Ja, die sagen, da können sie die Produkte verbessern. Das stimmt auch. Wenn ich weiß, wo die Probleme von Produkten sind, kann ich die so entwickeln, dass die Probleme weniger auftauchen. Wenn ich weiß, wenn jemand nach dieser Sache sucht und 80% der Leute, die Fachleute sind, gehen dazu auf diese Seite, dann weiß ich auch, okay, die Seite ist vermutlich auch besser als die nicht besucht wird. Das heißt, ich kann tatsächlich so ein bisschen herausrechnen, was ist gut, was wird angenommen. Dann kann ich aber auch berechnen Zusammenhänge, das heißt, wer kennt wen wie gut. Das kann man ja machen, weil Kommunikation stattfindet über die Netze und ich kann ja berechnen, wie oft kontaktiert wer wen. Und je öfter, umso mehr hängen die miteinander zusammen. Dazu zeige ich gleich nochmal ein kleines Bild. Man kann mittlerweile aus solchen Datenmultiplikatoren Organisationsstrukturen, Hierarchien und so weiter errechnen. Ihr seht nachher dazu die Grafik. Man kann auch Interessen und Lebensumstände erkennen. Wie gesagt, wer nach einer Erziehungsberatung sucht, kann man sagen, wer hat soziale Probleme, wer Babybrei kauft, kann man sagen, okay, der hat vermutlich auch was mit einem Baby zu tun zurzeit, vor allem wenn er es öfters macht. Das heißt, ich kann dem dann Werbung für Windeln oder sowas irgendwie zeigen, aber allein auch die Information, der hat ein kleines Kind, ist ja auch schon wert, kann man später immer noch verwerten. Vor allem man kann, wenn man so eine umfangreiche Datensammlung hat und weiß, was gerade wo gesucht wird, Trends erkennen. Denn wenn jetzt irgendwie eine Firma ein neues Produkt X rausbringt und man merkt irgendwie als Suchmaschinenbetreiber, okay, nach diesem Produkt wird immer mehr gesucht, ja, das steigert sich, dann weiß ich, okay, das ist relativ erfolgreich oder interessant, dann weiß ich auch, dass der Erfolg des Unternehmens vermutlich auch ganz, ganz gut sein wird. Ich kenne Trends, ich weiß vor anderen Leuten, wo die Reise hingeht. Das Gleiche ist, wenn alle danach suchen, mein neuer Laptop XY ist kaputt, Reparatur, dann weiß ich, okay, wenn das viel mehr gesucht wird, als irgendwie, wie man den bedient oder andere Informationen dazu, was es für Zusatzprodukte gibt, weiß ich, da läuft vielleicht was schief, das ist nicht ganz so gut. Aber das allergrößte Problem, das ich sehe, neben Missbrauch von Daten, der möglich wird, ist vor allem dadurch, dass wenn man in Datenbanken gespeichert ist, dass man ausgeschlossen werden kann. Ich habe es vorher schon gesagt, bei Versicherungen, wenn es um eine Krankenversicherung geht und irgendwann vielleicht mit FDP-Regierungen die gesetzliche ganz abgeschafft werden, dann ist man angewiesen auf Private, wenn man es sich dann leisten kann. Wenn die dann aber sagen, nee, du hast die Krankheit gehabt, du hast irgendwie die Gene, wer weiß, was noch kommt. Du kriegst keine, dann steht man ohne Krankenversicherung da. Und eins der Hauptprobleme ist, dass man all diese kleinen, vielen Daten zu einem Gesamtbild verknüpfen kann. Ja? Da zeige ich dann gleich nochmal die Grafik. Aber das, was ich jetzt erzählt habe, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz eine Werbebroschüre von einem Datenanbieter zeigen. Und er wirbt mit genau diesen Sachen. Lernen Sie was über Ihre Kunden, wissen Sie mehr über Kunden. Ich zeige mal eine schöne Grafik von denen. Das ist eine Werbebroschüre und die sagt, naja, wenn Sie wissen, was Ihre Kunden irgendwie, wo sie einkaufen, welchen Umsatz sie machen, was für Zeitschriften sie beziehen, wo sie versichert sind, welche Zeitungen sie lesen, welche Themen sie interessieren, Gehalt, was für eine Wohnlage, Alter, Geburtsdatum wird ja fast überall abgefragt, ne? Dann können Sie natürlich da zielgerichtete Werbung treiben. Aber man sieht all diese kleinen Sachen, man sagt den Namen beim Abo der Zeitschrift, ja? Man sagt der Versicherung seinen Namen, sein Geburtsdatum. Und wenn all diese Sachen einfach verknüpft werden, dann entsteht schon ein Profil. Obwohl die einzelnen Sachen, da würde man sagen, ja okay, ob jetzt der Verlag weiß, dass ich das abonniert habe, ist ja okay, ist ja der Verlag. Ob die Versicherung weiß, dass ich da Kunde bin, ist ja klar. Ne? Da bin ich ja versichert, aber wenn die Daten zusammengeführt werden und verkauft, weil es ja Geld bringt, und bei solchen Firmen landen, und das Problem an kommerziellen Datensammlungen, wie gesagt, ist irgendwie kaum, kaum ein Vergessen da. Das sind Rechner und Datenbanken, die erfassen so gut wie alles, was sie kriegen, vergessen nicht. Und diese hohe Konzentration bei wenigen Firmen, die führt dazu, dass relativ viele Sachen bei einem Anbieter landen, meistens bei Marktführer, wie es jetzt Google bei Suchen ist, bei Amazon bei Büchern und andere Marktführer wie eBay, StudiVZ, da laufen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Und man kann halt weitere Zusammenhänge daraus errechnen. Ja? Das zeige ich gleich mit dem zu einem Profil verknüpften Datenspuren. Man kann halt zumindest auch noch anmerken, der Verbleib und die Nutzung der Daten in Zukunft ist eigentlich bei den meisten Unternehmen unklar. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dass eine Fusion stattfindet, dass die Daten verkauft werden, wie es bei DoubleClick war, da hieß es ja auch, DoubleClick hat einen großen Marktanteil, Google auch, aber die sind ja getrennt, Google hat DoubleClick aufgekauft und so weiter und so fort. Ob die mal in die falschen Hände geraten, ob sie beschlagnahmt werden, ob dann die Zusammenführung der Daten zur Verknüpfung genutzt wird, weiß ja keiner, wo die Daten in Zukunft bleiben werden. Und wenn sie erstmal da sind, unverknüpft und gesammelt, dann weckt das Begehrlichkeiten durch Behörden, Geheimdienste und bei Kriminellen, die nutzen dann diese Daten. Für das Profil haben wir jetzt leider nicht ganz so viel Zeit. Ich habe da jetzt einfach mal ganz viele Daten zu einem Profil verknüpft, was bedeutet, dass ganz viele kleine Puzzleteilchen, wo man sagen wird, es ist mir egal, ob jetzt zu dem Zeitpunkt bin ich dort, zu dem anderen Zeitpunkt dort, da telefoniere ich mit dem, dass man daraus errechnen kann, zu wem man wie engen Kontakt hat. Und obwohl das da dort nicht steht, ist dann zu sehen, sehr viel über das Privatleben. Schade, dass ich das jetzt kurz nicht zeigen kann. Auf jeden Fall, wenn solche Daten entstehen, kann halt Missbrauch damit getrieben werden, also mit solchen Datensammlungen. Und da gehe ich nur noch auf zwei kleine Sachen ein. Wir haben leider nicht die Zeit, alle Geschichten dazu erzählen, obwohl sie jede für sich sehr lehrreich sind. Aber eine Sache, in China hat ein Journalist was veröffentlicht, was der Regierung nicht gepasst hat. Und Yahoo hat aber seine Identität gekannt, weil sie eben diese Daten gesammelt haben. Und jetzt könnt ihr euch mal ganz kurz ausrechnen, was denen wichtiger war. Der Markt oder irgendwelche Menschenrechte? 10 Jahre Haft hat der Mann gekriegt. Weil wenn es um Geld geht, da zählen Menschenrechte für einen Betrieb, der auf Gewinnmaximierung aus ist und Geld verdienen, nichts. Es sei denn, das Image, der Image-Schaden würde teurer werden als der Verzicht auf den Markt. Das ist der einzige Grund. Das andere ist, mit Bestechung kommt man auch an die Daten von Datensammlerinnen, hat ein Kollege mal gemacht, der ist so ein Rechenzentrum gefahren ins Ausland, hat dann ein bisschen Geld abgeliefert und hat dann Daten gekriegt, die nach deutschem Datenschutzrecht natürlich ganz sicher irgendwo verwahrt sind. Ein Szenario, was die meisten von euch eher betreffen würde, ist der Verlust oder Diebstahl von Informationstechnik wie Laptops oder Smartphone oder sowas. Wenn das nicht die Festplatte dran verschlüsselt ist, dann kann man damit das treiben, was der Forensiker der Polizei vorher gesagt hat. Man kann komplett alles sich angucken. Und das andere große Bedrohungsszenario ist eine rechtswidrige Beschlagnahme. Das heißt, macht ihr irgendwelche unbequemen Berichte oder engagiert ihr euch unliebsam politisch, wie es beim 8-Gipfel der Fall war vor einigen Jahren. Da gibt es immer wieder Beschlagnahmen, die dann hinterher als rechtswidrig eingestuft werden vom Gericht. Ja. Polizei hält sich gar nicht an Gesetze, ist aber egal, weil wenn sie die erstmal haben und reingeguckt haben, dann wird sowas nicht vergessen. Also mir kann keiner erzählen, wenn ich jetzt eure intimsten Sachen mal durchgegangen bin, was mich interessiert hat, mir gemerkt habe, dann sagt das Gericht, ja, war rechtswidrig, ja. Was stört mich das, wenn ich das habe, was ich brauche? Konkurrenz, Wirtschaftsspionage, politische Gegnerinnen können mit Daten auch was machen. Es gab einen Fall, wo ein Neonazi aus einer kriminellen Vereinigung eine Freundin hatte, die bei einer Bank gearbeitet hat. Die haben das Spendenkonto einer linken Organisation ausgespäht und die Spender dann an die Anti-Antifa weitergegeben und so weiter. Das heißt, es ist auch, Administratoren können auch Nazis sein, wie in einem Post. Podium mit Thor Steiner-Kollege letzten Sommer. Oder der Telekom-Skandal belegt es, wenn die Daten vorhanden sind. Unbedarfte Dritte ist auch noch eine Gefahr, die man nicht vergessen sollte. Ich kann mich von Google fernhalten, meine Daten verschlüsseln, wenn aber jemand den Termin, den er mit mir hat, auf Google einträgt, dann weiß Google trotzdem, dass ich den Termin dort habe an dem Ort. Das Gleiche ist, wenn jemand auf StudiVZ mein Foto hochlädt und beschriftet, das ist der Markus, ja, dann habe ich da kein Foto von mir veröffentlicht, aber jemand anderes und es wird trotzdem gefunden. Könnte man noch relativ viel weitermachen, es gibt viele schöne Beispiele, aber wie gesagt, bei Behörden, selbst da würde ich sagen, die handeln eben nicht immer legal, ziemlich oft rechtswidrig, da gibt es einen Haufen Fälle, dazu könnte ich jetzt auch Stunden erzählen, aber es gibt auch wirklich krasse Kriminelle dort, bis hin zur organisierten Kriminalität, und eins zeigt halt, wenn man an Daten von Behörden gelangen will, und das soll kein Zufall sein, weil man Fehler von denen ausnutzt oder Social Engineering benutzt oder wie auch immer. Korruption. Man kann sich zum Beispiel, bevor man Pass fälscht, das wäre ja dumm, der ist so komplex, wenn man ihn fälscht, hat man das Risiko entdeckt zu werden. Wenn man wirklich das professionell macht, dann kauft man sich einen echten Pass auf falschen Namen, weil der kommt dann wirklich aus der Druckerei, wo die herkommen. Das kann ein normaler Beamte nicht sehen. Das holt man sich dann direkt an der Quelle. Die Kollegin hat das mal ausgetestet, für 2000 Euro hat sie einen echten falschen Pass gekriegt.
Ja. Wo?
Ich weiß nicht, es war irgendein Land im Südosten, Osten, ich weiß es nicht.
Also ich hatte jetzt noch eine Telefonnummer gehofft.
Ich habe einen Fall mitbekommen, da hat ein leitender Polizeibeamter eine Fahndung übersehen, das hat 20 D-Mark gekostet. Das wollte ich nur mal kurz sagen, dass man nicht denkt, das sind krasse Ausnahmefälle, irgendwie, die mit hohen Summen zu tun haben. Das ist teilweise Alltag und wirklich ziemlich billig manchmal. Und das zeigt dann aber auch, wie breit das sein muss, ne? Wenn das schon zu dem Preis zu haben ist. Nachfrage und Markt und so, das kennen wir ja. Ja, was ich damit nicht sagen wollte, dass es bei allen Polizistinnen so ist. Ich kenne auch einige, wo das anders ist und die kotzt das tierisch an. Sie dürfen das aber nicht öffentlich sagen, ne? Weil die Polizei ist ja als Institution immer grundsätzlich gut. Wie gesagt, das fasst der Professor Johannes Ludwig sehr gut zusammen. Der sagt, die anfängliche Ungläubigkeit über das, was vor sich ging, der nüchternen Erkenntnis gewichen war, dass Ausspionieren und heimliches Abhören, Irreführung, bewusste Täuschung, Einbruch, Manipulation, Vernichtung von Beweismitteln durch die Polizei, Lügen und Meineide vor Gericht, offenbar Selbstverständlichkeiten auch im politischen Gewerbe und nicht nur im kriminellen Milieu repräsentieren. So, das Problem ist jetzt, dass wir gleich zum Ende kommen müssen. Ich will euch aber auch sagen, wie man sich gegen all diese Sachen schützen kann. Und das mache ich mit einem kurzen Link, weil das nämlich auf einer Website zusammengefasst ist. Das könnt ihr selber auch nachlesen. Ich würde es auch gerne erklären, aber wie gesagt, die Zeit ist fast vorbei. Ich will euch nur kurz sagen, kurz ein paar Sachen zeigen, was ich vorher meinte, dass diese Datenflut nicht wirklich das Problem mehr heutzutage ist. Es gibt da Leute, die denken, wenn da Millionen von Datensätzen erhoben werden und Milliarden, dann kann damit auch niemand was anfangen, dann ist es egal, wenn meine Daten da drin landen. Es gibt drei verschiedene Sachen. Zum einen gibt es Filter, ihr kennt von Adressdatenbanken, da könnt ihr auch nach einem Namen suchen aus Millionen von Datensätzen und kriegt das, was ihr wollt. Egal, kann man mit Diagrammen und Visualisierung arbeiten. Und da zeige ich euch, wie so ein soziales Netzwerk, wenn man dann sehr, sehr viele Datensätze hat und die sich visualisieren lässt, dann kann man nämlich mal sich sowas machen lassen. Da braucht man nicht die Tausende von Datensätzen durchgehen, sondern sagt sich, ich interessiere mich für den hier. Und dann sehe ich automatisch, mit welchen Personen der da zu tun hat. Dann kann ich die Striche auch breiter machen, je nachdem, wie oft die telefonieren. Da habe ich auch noch Präsentationen, habe ich gerade leider nicht die Zeit zu. Aber da braucht sich keiner durch Listen mit Nummern zu kämpfen. Wenn man das dann so aufbereitet, dann geht relativ viel draus hervor. ja gerade was abgestürzt oder dauert gerade. Aber ich komme dann mal zu dem Fazit. Wie gesagt, merkt euch eine URL, die haben wir heute online gestellt. Die wird noch in den nächsten Wochen überarbeitet und auch ein bisschen leichter geschrieben für Leute, die nicht ganz so technisch fit sind. Das heißt, guckt da nochmal rein in ein paar Tagen, Wochen. Unter selbstdatenschutz.info könnt ihr da irgendwie Lösungen für die ganzen Probleme finden, wie ihr Datenkragen abschüttelt, wie man Cookies weglässt, wie man Sachen verschlüsselt. Und um es kurz zusammenzufassen, die ganz wichtigsten Schritte sind, benutzt keine Rabattkarten, zahlt nicht immer mit IC-Karte und die wichtigsten Maßnahmen sind dann unter anderem verschlüssel die Festplatte, damit kein Forensiker damit alle Aktivitäten von uns lösen kann. Verschlüsselt Kommunikation und löscht die Cookies. Und wie gesagt, beschäftigt euch damit, klärt andere auf, da sollte man politisch aktiv werden, sonst läuft es weiterhin in diese Richtung. Dann ein ganz kurzer Hinweis noch, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn ihr tatsächlich super sensible Sachen habt, beschäftigt euch sehr tiefgehend damit und geht nicht davon aus, dass es immer zu 100% sicher ist. Aber ein bisschen Schutz hilft schon relativ viel. Und massive Profi-Angriffe können nicht in der breiten Masse gemacht werden, sondern immer nur auf Einzelne. Da sollte man mit den Betroffenen Solidarität üben. Aber durch den Schutz dieser anderen Sache kann es nicht breit gemacht werden und eben nicht bei allen. Wie gesagt, schaut euch diese zwei Links an, da hat es noch einen Haufen anderer Sachen zum Thema. Kann man noch vieles nachlesen, dann würde ich vorschlagen, wen dann noch ein paar andere Aspekte, die ich jetzt nicht so tief machen konnte, interessieren. Da kann ich mich ja ansprechen, ich bin jetzt noch eine Weile da. Okay.